Ja, nochmal guten Morgen. Guten Morgen auch an alle, die online zuschauen. Schön euch zu sehen und ich spreche noch ein Gebet, bevor ich in die Predigt einsteige. Gott, ich möchte danken für den Moment jetzt, wo du auch sprechen möchtest, wie du damals gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Text, der fremd wirkt, der vielleicht an manchen Stellen auch skurril wirkt, möchte ich bitten, dass du ihn gebrauchst und die Worte dazu, um etwas davon deutlich zu machen, was dir wichtig ist, wer du für uns sein möchtest und sprich zu jedem so, wie er es braucht. Amen. Ja, wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Serie Wegweisende Begegnungen. Wir haben in den letzten Wochen seit Anfang Oktober uns Begegnungen angeschaut, die Jesus mit ganz unterschiedlichen Menschen hatte. Und wir haben gesehen, dass diese Begegnungen für diese Menschen zu Schlüsselmomenten wurden. Das heißt, sie wurden in eine neue Richtung gesetzt, es wurde eine neue Richtung eröffnet für sie und sie waren immer in irgendeiner Weise auch befreiend. Heute kommen wir jetzt zu einem Text, der ganz gut zum heutigen Tag passt, zum heutigen Sonntag. Er wird auch Totensonntag genannt oder Ewigkeitssonntag. Hat man vielleicht auch schon gesehen, es sind ziemlich viele dunkel gekleidet. Und es ist der letzte Sonntag in diesem Kirchenjahr, bevor dann nächste Woche mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr startet. Und ich finde es einen schönen Gedanken, dass das Kirchenjahr so mit einer Erwartung auf Weihnachten startet, mit einer Erwartung auf neues Leben, auf die Geburt eines Kindes. Aber heute, eine Woche vorher, wird jetzt das Ende des Lebens betont. Das heißt, das Ende von diesem Jahreszyklus will den Raum geben, sich über die Endlichkeit unseres Lebens Gedanken zu machen. Etwas, was in unserer heutigen Zeit und auch in meiner Generation sehr selten passiert. Wir leben so, ich würde mal sagen, vor uns hin, wir genießen das Leben. Meine Generation hat kleine Kinder, die Eltern sind noch quicklebendig. Da ist der Tod irgendwie ganz schön weit weg. Und es ist auch irgendwie okay, warum den Tod in den Blick nehmen, wenn vermeintlich das ganze Leben noch so vor einem liegt. Aber ich denke, Corona hat das ganze Thema auch wieder ein bisschen näher an uns rangeholt. Wir sehen, dass wir das Leben gar nicht so unter Kontrolle haben, wie wir uns das vielleicht gedacht haben, dass es auch schneller zu Ende sein kann oder zumindest bedrohter ist, als es wir vielleicht erwartet haben. Und von daher ist es gut, dass wir heute Morgen so die Möglichkeit haben, im Gottesdienst diesen Gedanken mal zuzulassen, über Tod und Leben nachzudenken und eben auch anhand von diesem Bibeltext. Wenn wir diesen Bibeltext lesen, dann sehen wir, dass Jesus einiges dazu zu sagen hat. Aber nicht nur einiges dazu zu sagen hat, sondern auch einiges dazu zu bieten hat. Wir haben es hier mit einem Ereignis zu tun, das jetzt nicht nur für uns äußerst außergewöhnlich und seltsam ist, sondern auch für die Leute im damaligen Kontext. Es gibt zwar noch zwei weitere Berichte, in denen Jesus ein Mädchen und einen Jungen auferweckt, aber die Ausführlichkeit, Johannes hat es schon erwähnt, und die Betonungen, die sind tatsächlich besonders und einzigartig. Ein ganz, ganz besonderer Text, den man so in der Antike auch nirgends findet. Also wer hier auch erstmal irritiert ist und mit einer Portion Skepsis rangeht, der wäre auch damals in guter Gesellschaft gewesen. Selbst im biblischen Kontext ist es einfach wild und ungewöhnlich, was hier passiert. Und wenn man das jetzt hier mal so auf den ersten Blick liest, dann könnte man vielleicht schon so die Hoffnung aufbauen, mit diesem Jesus könnte man vielleicht so sein persönliches Sterben, was ja manchmal, wenn man sich damit beschäftigt, wie so eine Bedrohung auch wirkt, als könnte man das erleichtern oder irgendwie umgehen. Also wenn eine Totenauferweckung im Rahmen seiner Möglichkeiten ist, dann kann ich ja vielleicht darauf hoffen, dass das Leid, was mit dem Tod verbunden ist, dass mir dieses Leid irgendwie genommen werden könnte. Aber ich denke, der Text gibt nur den Anschein dazu, denn wenn wir ihn etwas genauer anschauen, dann sehen wir hier nicht nur so einen oberflächlichen Auferweckungszauber, sondern wir bekommen zuallererst etwas über die Person Jesus gesagt. Wer er war und was er wollte, wofür er eigentlich steht. Und so möchte ich auch gern durch diesen Text und die Predigt hindurchgehen, zuerst etwas dazu sagen, wer Jesus war, dann was er wollte und drittens noch, was sich daraus auch für uns heute ergibt. Zuerst, wer Jesus war. Die drei Geschwister, mit denen Jesus hier zu tun hatte, die waren mit ihm befreundet. Jesus war nicht zum ersten Mal bei ihnen zu Besuch, als er jetzt anlässlich des Todes von Lazarus nach Bethanien kommt. Also das war wirklich enge Freundschaft. Er war da öfter zu Besuch, auch zum Essen. Es gab auch andere Szenen, die erwähnt werden. Und die beiden Schwestern bekommen also mit, dass Jesus jetzt wieder unterwegs zu ihnen nach Hause ist. Sie laufen dann nacheinander ihm entgegen, quasi so aus der Tür raus, Straße entlang, Straße hoch bis am Ende vom Ort. Und zuerst kommt Martha und sie begrüßt Jesus direkt mit dem Satz in Vers 21, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich weiß nicht genau, mit welcher Betonung sie diesen Satz gesagt hat. Könnte man in unterschiedliche Richtungen sicher auch verstehen. Einige Zeit später, Martha ist wieder zurück im Haus. Jesus hat sich offensichtlich Zeit gelassen, er ist noch nicht so viel weitergekommen. Macht sich dann Maria auf den Weg und geht ihm ebenfalls entgegen. Und sie begrüßt Jesus in Vers 32, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Identische Sätze. Beides sagen das Gleiche, aber bei der zweiten Schwester, bei Maria, sagt Jesus nicht sowas wie du, Maria, ich habe das Martha gerade schon gesagt, dass Lazarus auferstehen wird. Wie ich Martha schon gesagt habe, ich bin das Leben und so weiter, sondern Jesus reagiert völlig anders. Er sagt nicht nur etwas anderes, sondern er reagiert völlig anders. Auch wenn die beiden Frauen ihm entgegenkommen und dasselbe sagen, absolut identisch, dieselbe Trauer in sich tragen, sich in derselben Situation befinden, dasselbe erleben, sogar Schwestern sind, reagiert Jesus ganz unterschiedlich. Und es gibt uns einen interessanten Einblick in das Wesen Jesu, gibt uns auch einen Hinweis darauf, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Zuerst mal die zweite Person, Maria. Sie kommt zu Jesus, sagt diesen Satz, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Dann Vers 33, Jesus sieht sie, wie sie weint. Er sieht auch die Trauergäste, wie sie weinen. Und er sagt erstmal gar nichts. Er sagt erstmal gar nichts. Das heißt, er ist im Innersten erregt und erschüttert. Es trifft ihn. Es bewegt ihn, was da passiert. Er ist quasi tief berührt und sprachlos. Und dann Vers 34 sagt er, und die Situation muss man jetzt impulsiv verstehen, nicht so nach dem Weg fragend, sondern wirklich impulsiv, wo ist er? Wo habt ihr ihn bestattet? Und dann sagen sie, komm und sieh. Und dann Vers 35, übrigens der kürzeste Vers der Bibel, Jesus weinte. Jesus weinte. Und zwar in der Art, dass die Leute sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Also diese ganze Reaktion zeigt eine Person, die nicht handelt, als wisse sie sowieso schon alles irgendwie. Als hätte sie so den ständigen Überblick, so fast schon ein bisschen erhaben über allem. Als könne ihn nichts überraschen und daher auch nichts beunruhigen. Nein, wir sehen hier eine Person, die in einem berührenden Moment wirklich berührt ist. Und die gefühlsmäßig und spontan reagiert. Eine Person, die für einen Moment sprachlos ist und der echte Tränen über die Wangen laufen, angesichts dessen, was da passiert. Anders gesagt, wir sehen hier einen Jesus, der absolut menschlich ist. Der nicht nur überlegt handelt, sondern er reagiert, wie wir Menschen reagieren. Wir sehen hier wirklich eine menschliche, empathische und sehr nahbare Seite von Jesus. Schauen wir uns die Szene ein paar Minuten vorher an. Derselbe Ort, wie gesagt, derselbe Anlass, derselbe Autor, der das hier festgehalten hat, nur ein paar Minuten früher. Martha kommt, sagt dieselben Worte, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wie reagiert Jesus auf sie? Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Martha daraufhin, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Das war die Hoffnung der Juden. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Jesus wirkt hier so völlig anders. Wirkt wie so ein Lehrer, der zum Glauben und zum Vertrauen irgendwie aufruft. Und dann Auferstehung, Leben zu sein, das sind ja schon irgendwie sehr gewaltige Worte, mit denen er sich hier selbst beschreibt. Und dann dieses Ich Bin, wir übersehen es heute wahrscheinlich, aber im damaligen jüdischen Kontext, ausgehend von dem, was diese Frauen jede Woche gehört haben, war dieses betonte Ich Bin auch eine Art göttliches Statement. Mit Ich Bin klang immer dieser alttestamentliche Name Jahwe an. Ich Bin. Ja, da steckt mehr dahinter, als wir vielleicht im ersten Moment vermuten würden. Anders gesagt, wir sehen hier einen Jesus, der göttlich ist, der etwas Unfassbares und etwas Geheimnisvolles an sich hat. Etwas, das über unseren Verstand hinausgeht, etwas, was die Begrenztheit unseres Lebens irgendwie aushebeln kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Das sind so ganz unterschiedliche Reaktionen auf zwei Personen in einer völlig gleichen Situation. Ganz unterschiedliches, was hier über Jesus gezeigt wird, was eigentlich auch gegensätzlich wirkt. Ich weiß ja nicht, wenn du trauerst und dann kommt einer und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ob du das jetzt als gefühlsmäßig bezeichnen würdest. Und auf der anderen Seite Tränen, die über seine Wangen laufen. Beides in ihm vereint. Und Theologen haben das, was nicht nur an dieser Stelle hier beschrieben wird, sondern sich so durch das ganze Neue Testament hindurchzieht, sie haben das die Zwei-Naturen-Lehre Jesu genannt. Da vereinen sich zwei Naturen in ihm. Oder vielleicht einfacher formuliert, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und es klingt seltsam, sehr seltsam, selbst für mich, der sich schon lange damit beschäftigt, Gott als Mensch, das ist irgendwie schwierig greifbar. Aber es klingt andererseits auch wunderschön, wie Jesus sich hier darstellt. Denn was wir hier sehen, ist ein menschlicher, einfühlsamer Gott. Ein menschlicher, einfühlsamer Gott. Einer, wie wir ihn in Momenten der Trauer doch wirklich brauchen, oder nicht? Oder wenn ich es persönlich formuliere, wie ich ihn in Momenten der Trauer oder in Momenten der Überforderung brauche. Einer, der mit mir mitfühlen kann und gleichzeitig eine viel, viel größere Perspektive als ich selbst hat. An anderer Stelle im Neuen Testament, in Hebräer 4, Vers 15, wurde so formuliert, in Jesus haben wir nicht jemanden, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Und dann das Fazit daraus, lasst uns also voll Zuversicht zu ihm gehen, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also in Jesus finden wir sowas wie einen Seelsorger, jemand wie einen Freund, einen Ratgeber oder Mentor, der all das mit sich bringt, sodass wir uns trauen, uns zu öffnen. All das, was wir in einem vertrauten Gespräch brauchen, um unsere Gefühle zu äußern, was wirklich tief in uns drin ist. Alles, was wir brauchen an Sympathie und Wärme und verstanden werden, all das finden wir bei ihm. Und gleichzeitig finden wir in Jesus jemanden, der seinen Finger auf unsere Wunden legt. Der unsere Schwächen nicht einfach höflich umgeht, sondern der daran geht, ich würde mal sagen, wie ein Chirurg. Der Schnitte macht, der uns herausfordert, aber eben um zu heilen, um Gutes in unser Leben zu bringen, um das Zerstörerische in unserem Leben zu entfernen. Einer, der uns Bedeutung geben kann, die weit über uns hinausgeht. Der uns weit mehr geben kann, als wir so in unserem begrenzten menschlichen Horizont nachvollziehen können. Das beides finden wir in Jesus Christus. Diese extreme, einfühlsame Nahbarkeit und diese extreme, unfassbar große Mächtigkeit. Und ich sehe darin ganz viel Schönheit und ganz viel Faszination und auch ganz viel Freiheit. extreme Größe und extreme Demut in einer Person, wo findet man das sonst? Etwas, woran wir auch jedes Jahr an Weihnachten erinnert werden. Und Timothy Keller, New Yorker Pastor, von dem ich viel gelernt habe, hat in einem seiner Bücher so formuliert: Trotz seiner steilen Ansprüche ist er, also Jesus, niemals eingebildet. Er ist Sanftheit ohne Zaghaftigkeit, Stärke ohne Härte, Demut ohne das kleinste Anzeichen von fehlendem Selbstbewusstsein, ungebremste Autorität ohne jegliche Selbstzufriedenheit, Macht ohne Unsensibilität, Enthusiasmus ohne Fanatismus, Heiligkeit ohne Pharisäertum, unbändiges Überzeugtsein ohne einen Hauch von fehlender Zugänglichkeit. Jesus hat beide Extreme, die wir niemals zusammenkriegen und die wir so selten in dieser Welt beobachten können, in sich vereint. In sich vereint. Und das macht diesen Gott-Mensch aus, so wie er sich hier in Johannes 11 zeigt. Gehen wir weiter. Mein zweiter Gedanke, was Jesus wollte. Ich komme jetzt zu Lazarus und wie Jesus ihm begegnet. Und das ist jetzt natürlich schon etwas spektakulär, was er hier macht. Er begegnet einem Toten, er ruft ihn und dieser Tote wird wieder lebendig. Das ist ja schon äußerst abgefahren. Nun, was Jesus hier nicht macht, beziehungsweise was er nicht mitteilt, in keiner seiner Aussagen ist, dass wir zu unseren Lebzeiten eine Totenauferweckung erleben oder zu erwarten haben. Das sehe ich hier nicht. Und ich sehe auch keine Aufforderung, für eine Totenauferweckung zu beten oder damit zu experimentieren. Damit will ich nicht sagen, dass es Gott nicht möglich wäre. Gott ist auch das möglich, was unser Vermögen und unsere Vorstellungen übertrifft. Das sagt Jesus selbst immer wieder. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es hier darum geht. Es geht hier nicht um ein Spektakel, sondern Wunder im Johannesevangelium sind immer als Zeichen verstanden. Als Handlungen, die auf etwas Größeres hinweisen. Das heißt, es geht hier nicht einfach um eine Wundershow, um die Leute irgendwie anzuziehen, zu begeistern, zu unterhalten. So wie wir oft unser Entertainment ja verstehen oder um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Darum geht es Jesus hier offensichtlich nicht. Aber was will Jesus dann eigentlich mit dieser Aktion deutlich machen? Worum geht es ihm? Ich glaube, er will, dass wir sehen, wie er für uns kämpft. Und dass er für uns kämpft. Und dass ihm unser Leben extrem wichtig ist. In Vers 38 steht, da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, hatten wir eben schon Vers 33, und er ging zum Grab. Und dieses Wort, was mit innerlich erregt übersetzt wird, ist ein ganz interessantes Wort, denn im klassischen Griechisch wurde dieser Begriff dafür benutzt, um das Schnauben eines Pferdes zu beschreiben, also das Schnauben eines Pferdes vor einem Rennen oder in einem Kampfgeschehen. Das steckt in diesem Wort drin und so wurde der Begriff dann später auch dafür benutzt, um menschliche Wut auszudrücken. Jesus wurde hier wütend. Er wurde richtig ärgerlich. Und das alleine ist schon mal ganz interessant wahrzunehmen, denn das bedeutet, dass Jesus jetzt kein stoischer, irgendwie emotionsloser Mensch war. Und das bedeutet auch, wenn er uns zum Vertrauen aufruft, dann kann es nicht bedeuten, dass er uns zu gefühllosen oder so überkontrollierten Menschen machen möchte. Das hat man ja manchmal so den Eindruck in christlichen Gruppierungen, pass bloß auf mit deinen Emotionen. Nein, Jesus selbst wurde hier richtig ärgerlich. Jesus schnaubte. Muss man sich mal vorstellen. Ein schnaubender Jesus. Und wogegen richtet er jetzt seinen Ärger? Was macht ihn hier so wütend? Ich denke, es ergibt keinen Sinn, dass er ärgerlich war auf diese trauernde Familie. Und auf die anderen Trauergäste. Ja, er war so gut mit dieser Familie befreundet und er weint ja auch mit ihnen. Auch sonst zeigt er nie Ärger oder Ablehnung gegenüber Menschen, die sich schwer tun, ihm zu glauben. Und Jesus zeigt auch sonst immer Mitgefühl mit Menschen, denen es nicht so gut ging. Und deshalb halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass Jesus hier diese tiefe Wut gegen den Tod richtet. diese tiefe Wut gegen den Tod richtet und gegen die Macht, die der Tod über uns Menschen ausübt. Im biblischen Kontext ist der Tod nicht nur der Feind des Menschen, sondern auch ein großer Feind Gottes. Der Tod und das Leid ist nicht das, was Gott für den Menschen will. Er hat den Menschen nicht geschaffen, um zu leiden und um zu sterben, sondern er hat den Menschen geschaffen, um zu leben, um kreativ zu sein, um Beziehung zu gestalten, um Fußball zu spielen, um Musik zu machen, um aufzublühen und diese Welt zum Aufblühen zu bringen. Das ist die Vision, die wir ganz am Anfang in der Paradieserzählung vor Augen gemalt bekommen. Oder wenn die Autoren der Bibel von der wundersamen Zukunft sprechen, was oft als Himmel oder Ewigkeit bezeichnet wird, das, was nach unserem Tod kommt, auch da steht eins ganz, ganz wesentlich im Mittelpunkt, nämlich das Leben. Das Leben. Wörtlich, der Tod wird nicht mehr sein. Und die Bilder, die die Zukunft beschreiben, sind dann zum Beispiel die einer florierenden Stadt, wo ganz viel Leben herrscht, wo gehandelt wird, gearbeitet wird, Leben. Das heißt, der Tod und das ganze Leid, das damit auch verbunden ist, ist nicht Teil dessen, was Gott sich für uns ausgedacht hat oder was ihn selbst auszeichnet. Nein, der Tod ist letztlich das, was Trennung von Gott, dem Leben, bedeutet. Was auch Folge unserer Abwendung von Gott ist. Von Gott, der das Leben an sich selbst ist. Gott ist das Leben an sich. Und interessanterweise bezeichnet sich ja Jesus hier selbst als das Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Gott hat seinen Geist in uns gegeben, seine Göttlichkeit, sein Leben in uns gehaucht, so heißt es in Genesis 2, und es ist Ausdruck einer engsten, vertrauensvollen Verbindung mit ihm. Gott war es, der Menschsein ermöglicht hat. Nur in der Verbindung mit ihm entsteht Leben. Das heißt, mit jeder ablehnenden Haltung Gott gegenüber zeigt sich auch unsere ablehnende Haltung dem Leben gegenüber. Und mit jeder ablehnenden Haltung unseren Mitmenschen gegenüber zeigt sich unsere ablehnende Haltung gegenüber dem lebengebenden Schöpfer. Das ist ein Schatten auf unserem sonst so schönen Menschsein. Ein Schatten, der in uns ist und der uns auf dieses Sterben gebracht hat. Und dieses Sterben müssen wiederum legt dann seinen Schatten auf unser Leben. Das ist das, wie die Bibel den Tod an vielen Stellen beschreibt. Und Jesus zeigt uns jetzt hier, wie sehr er diesen Schatten von uns wegnehmen möchte. Er zeigt seinen Ärger darauf, wie dieses Sterben uns ausbremst. Wie dieses Sterben uns kaputt macht, wie es Geliebtes raubt, so viel von uns nimmt. Und er zeigt damit auch seinen Wut gegenüber dem Tod, den wir anderen oft in unseren Handlungen entgegenbringen. Er zeigt damit auch seine Wut gegenüber dem Tod, den wir anderen oft in unseren Handlungen entgegenbringen. Und was macht Jesus dann? Dieses Spektakel, diese Auferweckung von Lazarus, der schon 4 Tage lang im Grab lag, sagen, der stinkt schon. Also der war sowas von tot, ja, 4 Tage. Dieses fast schon theatralische Rufen dann. All das begründet Jesus in seinem Gebet, was er am Ende spricht, Vers 42. Da heißt es, die Menschen, die es mitbekommen sollen, glauben, dass Gott ihn gesandt hat. Darum geht es ihm. Die Leute vor ihm und auch alle, die später davon lesen, so wie wir heute, die sollen glauben, dass er der Gesandte Gottes ist. Und ich glaube, wir brauchen dieses Vertrauen in seine Göttlichkeit, denn das, was Jesus hier machte, war der erste wichtige Schritt hin zu seinem eigenen Sterben. Gleich nach unseren Versen, das gehört eigentlich noch zu diesem ganzen Abschnitt dazu, ist ein sehr langer Abschnitt, ich habe einen Teil aus dem Abschnitt rausgenommen. Da steht, dass im Anschluss an seine Aktion die führenden Männer beschlossen, Jesus zu töten. Das war so der Moment ihres Entschlusses. Diese Aktion war zu viel des Guten. Die hatte das fast zum Überlaufen gebracht. Dass er von sich selbst behauptet, ich bin das Leben. Das heißt, Jesus war schon kurz vor Jerusalem und seine letzten Tage standen bevor. Jesus war sich sehr bewusst, was er hier tut. Er war sich sehr bewusst darüber, dass diese Aktion, diese Totenauferweckung auch der Anfang von seinem eigenen Ende bedeutet. Und er zeigt hier damit seine Bereitschaft für das, was kommt. Seine Bereitschaft für seine Leidenszeit, für seine Schmerzen, für seine Worte bei der Verurteilung, die er an Pilatus richtet: Ja, ich bin ein König und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er zeigt seine Bereitschaft für sein Gebet am Kreuz: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch Bereitschaft für sein Sterben mit den Worten: Es ist vollbracht. Jesus selbst stirbt, der Mensch, der Gottessohn. Der Ich bin die Auferstehung und das Leben, der stirbt. Und wie paradox ist es eigentlich? Das Leben selbst stirbt am Kreuz. Das Leben selbst stirbt am Kreuz. Und warum? Ausgehend von dem, was Jesus hier zeigt, mit dem Ziel, dass unsere Beerdigung nicht unser Ende ist. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass Leid und Schuld von Gott nicht ungesehen sind. Gott, das Leben, gibt sich selbst in den Tod, damit wir das Wunder erleben können, selbst zu leben, trotz Schuld und Tod. Trotz Schuld und Tod. Das heißt, als Jesus hier vor Wut schnaubte, wie so ein Tier, wie ein Tier, das in den Kampf zieht, daran erinnert. Und so ist es auch zu verstehen, wo ist er? Ich halte es nicht mehr aus. Dieser dämliche Tod, dieses schreckliche Leid, ich halte es nicht mehr aus. Rollt den Stein weg. Lazarus, komm heraus. Dieser Ärger gegen den Tod, den zeigt er, damit wir ihm in seinem Tod vertrauen. Damit wir ihm glauben, damit wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Wir sollen sehen, dass er für uns gekämpft hat und gesiegt hat. Er am dritten Tage auferstanden von den Toten, so heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das Leben hat gesiegt. Und das Leben wird auch in unserem Leben siegen, wenn wir ihm vertrauen. Und interessanterweise ist es biblisch gesehen nicht nur etwas auf die Ewigkeit gedacht, sondern auch schon heute, wenn wir ihn in unsere Gedanken und in unsere Handlungen einladen, ihm vertrauen, dass er einen guten Weg hat, dass er wirklich das Leben ist. Aber auch morgen durch unser Leid und unser Sterben und Begraben hindurch. Wenn dann eine Verbindung da ist, dann entsteht Leben. Schon heute, schon jetzt, in der Verbindung mit ihm. Machen wir das jetzt im dritten Abschnitt noch etwas konkreter. Was für Auswirkungen der Glaube an einen Gott hat, der für uns stirbt und aufersteht. Was bedeutet das für uns? Zum einen, wenn es uns Leute gibt, die Ärger gegenüber Gott haben oder auch Frust auf Gott aufgrund unverständlicher Lebenssituationen oder vielleicht auch schmerzhafter Dinge im Leben. Ich habe es mal so formuliert: Lassen wir diesem Frust nicht das letzte Wort angesichts dessen, was wir gerade besprochen haben. Jesus gibt uns viel Raum für unsere Gefühle, absolut, auch für Trauer und Wut. Da ist wirklich viel Raum für Ehrlichkeit ihm gegenüber. Ja, wir haben gesehen, er selbst versteckt seine Gefühle nicht. Aber er zeigt uns auch, dass er auf unserer Seite ist. Dass er für uns kämpft und dass er sich den Sieg für uns hat viel kosten lassen. Und Jesus gibt uns damit viel Grund, nicht, dass Ärger nicht sein darf, sondern dass wir unseren Ärger und unseren Frust in die gleiche Richtung schieben wie er. Nämlich auf eine zerbrochene Welt und auf den Tod, der seinen Schatten über uns wirft. Richten wir unseren Ärger in diese Richtung und vertrauen wir darauf, dass Gott wirklich diesen Ärger wahrnimmt und vertrauen wir darauf, dass er diesen Tod überwunden hat. Also Jesus zeigt uns viel Grund, warum der Ärger über Gott nicht das letzte Wort haben sollte, sondern wir ihm und seiner Güte vertrauen können. Eine zweite Auswirkung eines Glaubens an einen Gott, der für uns stirbt und aufersteht. Auch wenn wir wenig darüber wissen, wie es genau nach dem Tod sein wird, der Gedanke, dass Gott die Macht des Todes, die Macht des Endgültigen besiegt hat, dieser Gedanke hat vielen Menschen durch die Weltgeschichte hindurch, trotz aller Zweifel, trotz aller Unverständlichkeiten und Unklarheiten, immer wieder Kraft und Hoffnung in kraftlosen Zeiten gegeben. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel nennen, nicht jemand, der Bedeutendes geschafft hat, nicht jemand, der berühmt geworden ist, zumindest nicht wirklich berühmt, also ich habe ihn nicht gekannt, ihr vielleicht auch nicht, sondern jemand, der mit 43 Jahren im Gefängnis sitzt, wahnsinnige Angst hat, über sein Leben nachdenkt und feststellt, er war noch nicht mal wirklich glücklich. Das ist eine relativ normale Person, sogar eine unglückliche Person. Und diese Person heißt Petter Moen. Petter Moen oder Moen. Er ist Norweger und hat in Norwegen im Widerstand gegen das Dritte Reich gearbeitet. Er war Journalist und hat regierungskritische Schriften mitverbreitet. Dafür wurde er auch festgenommen. Und wir haben die Aufzeichnungen von seinen letzten Lebenswochen. Die hat er in Klopapier eingepiekst und hat die dann in den Lüftungsschacht geworfen. Und nach seinem Tod hat es einem Freund erzählt, der hat überlebt, sind mit einem Schiff untergegangen, also auf eine Mine gelaufen sind. Und da wurden diese Aufzeichnungen gefunden. Und was wir daran finden, ist eine große Skepsis gegenüber dem Glauben. Besonders gegenüber dem Glauben, den er auch so von seiner Mutter früher vorgelebt bekommen hatte. Er ist sehr reflektiert in dem Ganzen, er beschreibt es und er schreibt auch, dass er bloß nicht nur aufgrund seiner Angst glauben will. Also er hat quasi Angst davor, nur aus Angst zu glauben. Das möchte er auf keinen Fall tun. Er war ein Mensch, der viele Fragen und sehr viele Zweifel hatte. Und dann schreibt er einige Wochen später ein Gedicht und er setzt einen Satz oben drüber, der fast schon entschuldigend oder erklärend klingt. Diese Überschrift ist nämlich, dies ist ein wirkliches Erlebnis. Dies ist ein wirkliches Erlebnis. So quasi für alle, die ihr das jetzt nicht glauben könnt. Ja, wenn man auch vorher, er hätte selber nicht geglaubt, dass ihm das passieren könnte. Das beschreibt er auch in interessanten Worten. Und dann schreibt er ein Gedicht. Und das habe ich euch mitgebracht. Dies ist ein wirkliches Erlebnis. An meiner Zellenwand erschien das Bild von Christi Haupt Don gekrönt. In tiefem Frieden lag sein Schmerz gestillt und kundtat stumm, gesühnt, versöhnt. Du Gott und Mensch hast sterben wollen und wolltest deiner Unschuld Schmerz. Floss denn dein Blut in mindervollem Schlag als in meinem bangen Herz? O nein, durch deines Opfers Macht hast unsere Qual du wollen enden. Und als du sprachst, es ist vollbracht, nahmst du uns Sünder bei den Händen. O Christus, Bruder nenne ich dich, denn Bruder mein in Schmerz und Not. Den Weg der Gnade führe mich aus Angst und Sünden und dem Tod. Das Gedicht findet man in dem Buch Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Spannender Sammelband mit letzten Briefen und Aufzeichnungen von Opfern des NS-Regimes, bekannte Leute wie Bonhoeffer, aber eben auch viele Texte von Personen, die eigentlich kein Mensch kennt, die sehr gewöhnliches Leben zum Teil auch hatten. Und man kann dieses Gedicht jetzt natürlich einordnen als ein Produkt einer verzweifelten Person, die sich angesichts schmerzhafter Verwirrung Glauben irgendwie eingebildet hat. Der Wunsch war so groß, dass er das halt nachts projiziert hat, Illusion, wie auch immer. Oder man kann es sehen als eine kleine Ermutigung, dass einer, der schön mit Worte umgehen konnte und kein naiver Mensch war, absolut nicht, sehr reflektiert, einen persönlichen Frieden gefunden hat, mitten in seinem Schmerz. Mitten in seiner Not und seiner Angst. Nämlich einen Frieden aufgrund dieser Begegnung mit Jesus Christus. Als dem Gott und Mensch, wie er ihn hier bezeichnet. Also dieser Aspekt des Glaubens, dass Jesus den Tod besiegt hat, es sieht das Haupt Christi an der Wand, gibt Menschen immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch wundervolle Kraft, gerade in heftigsten Umständen. Gerade in heftigsten Umständen. Und dann noch eine letzte Implikation aus diesem Glauben an einen Gott, der für uns stirbt und aufersteht. Und der sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und zwar lassen wir uns nicht kontrollieren von der Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod muss uns nicht kontrollieren. Wenn Wünsche, Träume, Sehnsüchte die Freude am Leben rauben, also sowas wie, ich muss unbedingt alle Kontinente dieser Erde bereist haben und dieser Wunsch einen Kirre macht, oder ich muss einen beruflichen Erfolg errungen haben, der mir Anerkennung bis zum Lebensende garantiert und mich das dann ungesund antreibt, oder ich muss einen Partner finden, oder ich muss das Muttersein oder das Vatersein erlebt haben, sonst fehlt mir Wesentlichstes im Leben. Oder ich muss mir durch den Aufbau von Wohlstand Glück und Sicherheit schaffen und verliere deswegen andere aus dem Blick, bin nicht bereit zu teilen. Also wenn solche Wünsche, Träume, Sehnsüchte uns oder auch anderen die Freude am Leben rauben, dann steckt darin auch eine Angst vor dem Tod. Darin steckt eine Angst vor dem Tod, denn wir leben dann, als sei der Tod quasi das Ende. Und diese Todesangst hat dann unser Herz und unser Leben im Griff. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 14, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und ein paar Worte weiter, und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Daraufhin fragt Thomas, einer seiner Weggefährten, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Und Jesus sagte dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch da haben wir es wieder, Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich werde gehen und ich werde wiederkommen und ihr werdet da sein, wo ich bin, beim Leben. Und Jesus meint mit diesem Leben immer wieder ein erfülltes und ein lebensvolles Leben. Wie gesagt, die Bibel hat nur sehr vereinzelt Hinweise darauf, wie das jetzt genau aussieht, wie man sich diese Wohnungen vorzustellen hat. Wie genau das Leben nach dem Tod aussieht, sind Bilder von einer neuen Welt, von einer florierenden Stadt, einem Ort, wo der Tod nicht mehr sein wird, wo es keinen Schmerz und keine Tränen mehr gibt. Und das ist, weil Gott mitten unter den Menschen ist. Das ist die große Aussage in den Zukunftsbildern. Gott ist mitten unter den Menschen. Und deswegen floriert alles, weil das Leben mitten unter den Menschen ist. Also in anderen Worten, wir haben viel Grund darauf zu vertrauen, dass es auch in dieser Zukunft sowas wie Weltreisen gibt. Sowas wie Anerkennung gibt. Beruflichen Erfolg, der wirklich zufrieden macht. Sogar eine Liebe, die alle partnerschaftliche und elterliche Liebe um Längen übertrifft. Jesus sagt, ich bin das Leben, das erfüllte Leben. Glaubst du das und willst du mir vertrauen? Und wenn das stimmt, dann gibt es keinen Grund, Angst vor dem Tod zu haben. Oder Angst davor zu haben, ständig im Leben irgendwas zu verpassen oder nicht erreicht zu haben. Die Angst vor dem Tod muss nicht die Kontrolle über unser Leben haben, uns nicht zu Getriebenen machen und uns die Freude am Hier und Jetzt rauben. Sondern wir sind eingeladen, an der Seite Gottes zu gehen, der das Leben ist, und wir sind eingeladen, seine lebensschaffende Liebe mit anderen Menschen zu teilen. Soweit zu diesem letzten Text in unserer Serie. Wenn du Jesus Christus begegnest, begegnest du dem Leben selbst.